Schwarz hören.
Wir müssen irgendwie ein bisschen mehr kuscheln, wir beide.
Ja, gerne, los.
Ich bin sowieso immer wahnsinnig präsent, stimmlich.
Das ist doch gut, das nehmen wir gleich als Einstieg. Wir haben also heute eine wahnsinnig stimmlich präsente Person zu Gast hier in dem Prager Platz und aus einem ganz besonderen Anlass. Eine Frau, die so oft im Radio ist, dass man gar nicht mehr glaubt, dass das Radio noch weiter funktionieren könnte, wenn es sie nicht mehr gäbe. Aber das war nur das einleitungsmoderate Anmerkungsgeflecht zu dem Thema Tod. In Wirklichkeit geht es um das Thema Leben. Und heute reden wir zunächst mal über das Leben mit einer Frau, die sich gleich selbst vorstellen wird. Und das macht sie sehr selten, aber heute mit besonderer Freude. Und Sie werden gleich erfahren, warum.
Das macht sie sehr, sehr selten, vor allem in ihrem eigenen Podcast. Herr Siegert, Sie beschämen mich mit Ihren ersten Worten. Ich bin von Hause aus Kultur- und Musikwissenschaftlerin und habe das mal studiert, obwohl ich ursprünglich Musikerin werden sollte und auch wollte. Aber ich schreibe das ja hier auch auf meiner Website, da die Aussicht auf die Stelle der ersten Soloflötistin an der Komischen Oper oder an der Staatsoper relativ gering war, weil in Erfurt, wo ich herkomme, schon eine aus meiner Sicht bessere Querflötistin es gab, an der Musikschule in Erfurt, habe ich gedacht, nee, da mache ich das nicht. Ob das damals wirklich so war oder ob ich mir das als Anekdote inzwischen selber in meinem Kopf so zurechtgelegt habe, weiß ich nicht mehr so 100%. Aber letztlich, ganz ernst, ist der Umstand, dass ich immer dachte, es gibt so viele richtig gute Musiker. Und ich war so eine klassisch sehr gute Musikerin. Ich spielte sehr gut vom Blatt, beziehungsweise wenn ich es dann im Kopf hatte, auch auswendig. Aber ich konnte nie improvisieren. Und wenn sich bei einer Party irgendjemand ans Klavier setzte, das habe ich außerdem gemacht, und irgendwas spielte und ich daneben stand und dachte, ey Moment, ich bin doch hier eigentlich die, die Klavier spielen kann, konnte aber nie locker mal so während einer Party irgendwas spielen, habe ich gedacht, nee, also dann lieber nicht die Musik direkt. Und deswegen war es dann die Musikwissenschaft und die Kulturwissenschaft. Dann bin ich ins Radio geraten, nachdem ich das Diplom in der Tasche hatte. Das war dann im Spätsommer 1981. Und seitdem mache ich Radio. Und da kam schnell Fernsehen dazu, da kam schnell die Bühne dazu, Moderationen von allem, was es so gibt. Konferenzen, Podiumsdiskussionen, Messen, Events, was auch immer moderiert werden muss. Und parallel dazu hat sich alles entwickelt, was ich jetzt außerdem mache. Ich bin Coach, ich gebe das weiter, was ich jeden Tag selber mache. Im günstigsten Falle wirkungsvoll und charismatisch zu moderieren, zu kommunizieren. Ich schreibe Bücher. Lange nicht so viele wie Sie, nur alle 10 Jahre, Herr Siegert. Sie schreiben ja 10 in einem Jahr ungefähr. Ich mache Öffentlichkeitsarbeit, wenn mich jemand fragt, ob ich helfen kann, Dinge zu verbreiten, weil ich natürlich ein großes Netzwerk habe als Journalistin und Moderatorin. Ja, es hat immer mit Kommunikation zu tun. Das wäre so grob das, was das Dienstliche, das Berufliche ausmacht.
So, jetzt machen wir gleich den Test zum Thema Musik.
Oh,
ich spiele Ihnen jetzt ein kleines Jingle vor. Und jetzt hören Sie einfach mal zu.
Ja, den kenne ich. Der hat irgendwas mit meinem Namen zu tun. Painted Black.
Genau. Und wissen Sie, wie die erste Zeile heißt bei Painted Black?
Nein.
Die erste Zeile heißt, I see a red door and I want it painted black. Die Red Door war ihre Vergangenheit, eine Zeit, in der sie noch kein Englisch konnten oder noch gerade erst gelernt hatten. Und schon war diese Gruppe bei ihnen. Wann haben Sie zum ersten Mal Rolling Stones gehört?
Bei Jugendradio DT64 gab es ja auch Westmusik. Und also kannte ich das auch schon als Jugendliche. Wobei vordergründig Rockmusik so als Jugendliche nicht unbedingt mein Thema war. Ich kannte das aber.
Gut, dann versuche ich jetzt noch einen zweiten Jingle vorzuspielen. Das ist die letzte Anmod zum Schwarzen Kanal.
Ach, Nee, wäre ich nicht drauf gekommen.
Also, wir werden jetzt nicht Ihre ganze Lebensgeschichte nacherzählen können, aber ich habe einfach mal versucht, anhand dieser beiden kleinen Titel ein bisschen zu illustrieren, was eigentlich die Idee Schwarz hören alles bedeuten kann. Es gibt vor allen Dingen viele Musiker, die versuchen, über die Farben ihre Musik zu gestalten. Hat das für Sie je eine Rolle gespielt?
Nicht vordergründig, muss ich gestehen. Da erwischen Sie mich jetzt auf dem falschen Fuß. Ich könnte auch nicht mal sagen, wer das wirklich macht. Haben Sie da jemand im Kopf?
Ja, aber wir sind nicht in der Quiz-Sendung, sondern wir haben heute die Chance, Ihnen einfach ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, um zu merken, dass es ein großer Unterschied ist, ob man live im Interview eine Antwort geben kann oder ob man ein geskriptetes Textwerk vor sich hat, in dem man alles so souverän hinkriegen kann. Und heute ist die besondere Herausforderung, dass wir beide nicht geskriptet einen besonderen Moment, den wir heute als Ereignis feiern, bezieht sich auf den 19. August 2021. Mhm. Was ist denn da passiert?
Na, da habe ich meine erste Episode in dem Podcast Schwarz hören, Petra Schwarz im Gespräch mit über Leben und Tod veröffentlicht. Mit Dagmar Frederik damals. Warum machst denn du keinen Podcast? Ein Freund, der fragte mich das und habe ich gesagt, lass mich mit diesem neumodischen Zeug in Ruhe. Das macht außerdem jetzt jeder, will ich nicht. Und dann sagte der, das ist Radio auf Abruf. Und wenn jemand Radio kann, dann bist du das. Und dann habe ich gedacht, da ist was dran. Also Radio bestimmt mein Leben, mein Berufsleben vom ersten Tag an. Und es ist das beste Medium, was man sich vorstellen kann. Ich mache ja auch Fernsehen und Bühne und sowas alles. Aber Radio ist für mich als Macherin einfach das Tollste. Und als klar war, dass ich das machen würde, fiel mir ziemlich schnell der Titel ein, weil ich dachte, na wieso nicht mit meinem Namen arbeiten? Zumal ich eben auch dann wiederum die Idee hatte zu sagen, okay, ich kenne so viele tolle Leute und ich lerne immerzu wieder so interessante Leute kennen. Warum sollte ich nicht mit denen reden? Ja, worüber? Über deren Leben und den Tod. Und warum den Tod? Das Thema hatte mich mit Mauerfall ereilt. Also kurz nach dem Mauerfall moderierte ich nämlich die erste Live-Talkshow im DDR-Fernsehen nach dem Mauerfall. Das hieß ja dann ziemlich schnell DFF. Und ganz außergewöhnlich für mich damals als Anfang 30erin, also im Alter von Anfang 30, es gab eine Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner zum Thema Tod. Und ich muss Ihnen sagen, ich komme ja nur aus dem Osten und aus dem Sozialismus. Tod war für uns überhaupt kein Thema. Wir bauten ja die Zukunft auf. Und da ist doch der Tod kein Thema. Also ich hatte noch nie mich mit dem Thema beschäftigt. Aber seitdem lässt mich das Thema nicht mehr los und hat mich dann über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder mal ereilt. Also sei es, dass Menschen gestorben sind um mich herum, ich eine sehr gute Freundin mit in den Tod begleitet habe. Aber überhaupt, was hängt denn damit zusammen? Welche Gedanken kommen einem da? Schiebt man es nicht doch immer weg? Und all diese Fragen, da habe ich gedacht, das ist so spannend. Warum das nicht Gespräch über Leben und Tod nennen? Vor allem, es ist einfach so schön offen. Man kann über alles reden. Und ich kam ja zuletzt vom Inforadio, ein 24-Stunden-Wortprogramm, meistens die Gespräche nur 3-4 Minuten, wenn überhaupt. Es gab ein langes, ein 15-Minuten-Gespräch, das habe ich auch oft gemacht, aber die meisten Gespräche waren sehr, sehr kurz und die waren immer auf einen Punkt hingestrickt, also keine diversen Themen, sondern immer einen Punkt. Und da habe ich gedacht, das ist genau das Gegenteil und wunderbar. Und ich muss Ihnen sagen, jetzt nach 150 Folgen oder mit 150 Episoden, wie man ja dazu heute sagt, bin ich so beglückt, dass ich das so angefangen habe. Angeregt, wie gesagt, durch einen Freund, aber das Thema habe ich mir selber gesucht und das ist einfach toll.
Das heißt, Sie sind jetzt nicht nur die Sprecherin, wie wir vorhin gesagt haben, die geskriptet irgendeinen Text vorzutragen hat. Sie sind auch redaktionell verantwortlich für das, was letzten Endes auf den Sender kommt, beziehungsweise uns auf den bereitstehenden Rezeptionsapparat fällt, den man Gehirn nennt.
Ja, meistens. Also ich komme ja wie Sie vom Öffentlich-Rechtlichen. Da müssen wir ja sowieso den Kopf einschalten. Also wir sind ja keine Sprechmaschinen und als Moderatoren schon gar nicht. Wenn wir Inforadio nehmen, da gibt es natürlich bestimmte Dinge wie Anmoderation von Beiträgen, die Sie auch während Sie schon im Studio stehen erst kriegen. Das ist dann meistens auf dem Mist von anderen gewachsen, nämlich von dem Beitragsmacher. Da können Sie immer noch ein bisschen was dran schrauben als Moderatorin. Aber die Interviews zum Beispiel sind nach einer gewissen inhaltlichen Vorgabe, in Anführungszeichen, warum haben wir diesen Gesprächspartner heute ja zu dem und dem Thema und vielleicht ein, zwei Anregungen, in welche Richtung es gehen soll, bin ich immer redaktionell sozusagen selber bestimmend und das mache ich ja bei meinem Podcast auch. Also da ist nichts geskriptet. Ich weiß, mit wem ich sprechen werde. Ich gucke auf dessen Leben. Da bin ich sozusagen von ganz alter Schule. Da gucke ich mir Sachen immer noch mal an. Ich selber schreibe auch, wenn ich Sendungen mache, so wie meine Liederbestenliste über viele Jahre oder jetzt heißt die Sendung Beste Lieder. wieder schreibe ich mir ein Skript, aber ich schreibe es. Und jetzt ganz neu bei Ella Radio, da ist bestimmt, an welchen Stellen etwas gesagt wird, aber nicht, was da gesagt wird. Das entscheide ich selber. Da gibt es eine Redaktion, die arbeitet auch bestimmte Dinge zu, O-Töne und aktuelle Sachen. Aber was ich wann wie mache, ist dann letztlich meine Entscheidung.
Und Sie bleiben im Geschäft dadurch, oder?
Total. Und vor allem der Kopf bleibt lebendig. Also da muss immer was passieren in dem Kopf. Und ich muss Ihnen sagen, das empfinde ich, je älter ich werde, als das größte Geschenk. Dass diese Art Arbeit mir jeden Tag so viel Neues bringt, so viele Erkenntnisse, natürlich viel basierend auf dem, was angesammelt ist in diesem langen Leben, aber immer wieder neue Ideen, neue Gedanken. Sag, ach Mensch, guck mal, ich habe ja jetzt Jazz und Soul und Funkmusik und Blues, da kenne ich vieles, aber dadurch, dass ich nochmal nachlese, denke ich, ach guck mal, ja, so ist das ja gewesen. Ach, und der hat deswegen das gemacht und ist mit dem zusammengekommen und so. Also das ist sehr belebend.
In Ihrem Gespräch mit Thomas Pigor und Benedikt Eichhorn, gab es einen Moment, wo die Frage nach dem Tod von Ihnen selbst beantwortet wurde? Und da haben Sie gesagt, danach kommt nichts mehr.
Der Meinung bin ich, ja. Unter anderem deswegen, Herr Siegert, mache ich das auch, weil ich Menschen dazu animieren möchte, zu sagen, pass auf, aus meiner Sicht, vielleicht auch aus der Sicht vieler anderen Menschen, kommt dann nichts mehr. Deswegen alles, was ich machen will im Leben, besser vorher. Es nützt nichts zu sagen, das mache ich dann danach. Klappt aus meiner Sicht nicht. Also Menschen animieren, über ihr Leben nachzudenken. Was könnte möglicherweise noch besser laufen? Was könnte ich verändern? Woran habe ich bisher noch gar nicht gedacht? Das ist für mich so ein guter Anstoß, über den Tod nachzudenken. Unter anderem, weil ich eben dann sage, vorher muss ich alles getan haben, was ich tun möchte.
Von den 149 Gesprächen, die Sie geführt haben und den Gesprächspartnern oder Partnerinnen, die Sie gemeinsam diesem Thema nahegebracht haben, wie viele von diesen Menschen leben noch?
Eine Person ist heute gestorben, an dem Tag, an dem wir das hier aufnehmen. Das ist die Lütte, Angelika Mann. Es tut mir wahnsinnig leid, dass das so schnell jetzt passiert ist. Eine so agile, so eine tolle Frau, so eine lebendige Frau, so eine tolle Künstlerin, die der Krebs nun doch, ich sag's mal, dahingerafft hat. Das hat mich sehr getroffen, als ich das heute erfahren habe. Also mein herzliches Beileid.
Also können wir diese Sendung ihr widmen, oder?
Das sollten wir tun. Das finde ich eine richtig gute Idee. Eine langjährige, jahrzehntelange Freundin von mir. Jetzt nicht so, dass man jeden Tag telefoniert hat, das nicht. Das fing mal mit beruflichen Kontakten an, weil ich behaupte immer alle Künstler der DDR und darüber hinaus, seitdem die Mauer gefallen ist, auch alle anderen. Nein, stimmt natürlich nicht alle. Aber viele, viele, viele Menschen interviewt. Ganz, ganz viele Künstler, Wissenschaftler, interessante Menschen. Und insofern ist da eine Freundschaft gewachsen über Jahrzehnte, kann man nicht anders sagen. Und übrigens, Lütte war eine Frau, die habe ich mit als eine der ersten gefragt, ob sie in meinem Podcast auftreten will. Und damals war der Krebs schon zum ersten Mal da. Und hat sie gesagt, Petra, im Moment weiß das noch keiner und ich sage dir das auch im Vertrauen. Aber ich möchte deswegen nicht über den Tod im Moment sprechen. Deswegen hat das lange gedauert, bevor wir dann endlich uns getroffen haben und den Podcast aufgezeichnet haben. Und dann haben wir auch über den Tod gesprochen. Das war dann ein, zwei Jahre später. Dann hatte sie schon sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und dann ging das. Dann hat sie sogar mich angerufen und hat gesagt, Petra, das könnten wir jetzt machen mit dem Podcast. Ja, und dann schlägt's natürlich ein, wenn es dann wirklich soweit ist. Ne? Ich verbreite ja alle möglichen Gedanken im Brustton der Überzeugung bis hin zu, wenn ich nicht mehr das machen kann, was ich jeden Tag jetzt mache, mich bewegen, meine Themen mir suchen, mit Leuten sprechen, irgendwo hinfahren und all diese Dinge behaupte ich ja immer, dann ist mein Leben auch nicht mehr lebenswert und dann geht's ja bis hin zum selbstbestimmten Tod. Mal gucken, wie da möglicherweise die Parameter, die das bestimmen, wenn ich nicht mehr das machen kann, was ich jetzt jeden Tag mache. Das geht ja möglicherweise dann auch anders. Wenn ich nicht mehr so beweglich bin wie heute, könnte ich ja das alles auch anders machen zum Beispiel. Also solche Gedanken kommen mir dann mit zunehmender Beschäftigung mit dem Thema schon auch.
Wir haben ja zwei sehr bekannte, miteinander aufs engste verwandte Schwestern, die diesen Weg entschieden haben. Hat sie das angesprochen?
Sehr. Sie meinen die Kessler-Zwillinge. Ich fand das richtig gut, dass die das gemacht haben, noch dazu zusammen, das war natürlich die Meldung, sich zu entscheiden und zu sagen, es ist jetzt gut, wir gehen diesen Weg sehr bewusst. Also für mich hat das auch einen Schub gebracht in der Beschäftigung mit dem Thema in der Gesellschaft. Weil natürlich ist das noch mit ganz viel Ressentiments auch belegt, dieser Gedanke. Ne? Also Freitod, sich das Leben nehmen, das klingt ja alles sehr, sehr negativ. dass das möglicherweise für Menschen, die das selbst bestimmen und auch den Zeitpunkt bestimmen, wirklich eine Entscheidung ist, die dann auch eine Erlösung bringt. Das fand ich ausgesprochen gut, dass die beiden das gemacht haben. Ich kannte sie nicht, also mit ihnen habe ich noch nie gesprochen, habe auch kein Interview gemacht mit ihnen. Mir hat das wirklich auch nochmal eine Bestätigung gegeben, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen und das Thema weiter in unsere Gesellschaft reinzutragen, unter anderem durch den Podcast Schwarz hören.
Und damit sind wir direkt wieder bei unseren alten Freunden, den Rolling Stones. In dem Lied heißt es ja, ich will die rote Tür schwarz streichen, damit ich mit mir selber einen neuen Dialog aufbauen kann. Was bedeutet denn das, bitteschön? Das Schwarzstreichen, schwarz wird doch normalerweise immer als eine Farbe definiert, die gar keine Farbe sei. Aber Wenn man Sie so hört, würde ich sagen, mehr Farbigkeit als bei Ihnen, Frau Schwarz, ist doch gar nicht mehr zu entfalten.
Herzlichen Dank für das Kompliment. Also ich mag schwarz sehr übrigens als Farbe. Sie sehen es ja auch optisch. Ja? Das heißt nicht nur schwarz, es ist auch farblich dann zum Teil eben außerdem was da. Und ich trage auch gerne richtig knallige Farben, so ist es nicht. Aber so schwarz als grundlegende Farbe finde ich ausgesprochen gut, hat was Elegantes. Für mich hat es auch so was Bodenständiges. Also ich finde es ausgesprochen gut. Ja, und die schwarze Tür. Sie merken gerade, dass ich mich mit dem Text noch nie beschäftigt habe. Aber das ist ja eine schöne Anregung, es hiermit zu tun. Die schwarze Tür. Naja, schwarz ist natürlich auf der anderen Seite auch so ein Synonym für dunkel. Wir wissen nicht genau, was da ist. Schwarzes Loch oder schwarze Löcher. So geheimnisvolle Sachen. Sie entziehen sich unserer Kenntnis. Was ja was Schauerliches haben kann, aber vielleicht auch was besonders Interessantes, könnte ja sein. Und warum jetzt die Tür schwarz gestrichen werden sollte, gibt es da eine Auflösung in dem Text?
Ja, ich habe sie mir von Ihnen erhofft, weil ich denke, die Auflösung ist für jeden von uns eine andere. Weil das Schöne an der Musik ist ja, dass sie einem nicht vorschreibt, in welche Richtung die eigene Assoziation davon fliegt. Und das Schöne an der Musik ist auch an solchen Texten ist, dass sie solche Assoziationen freisetzen, die man selbst vielleicht gar nicht vorher im Kopf hatte, aber die erst beim Entstehen der Musik entstehen. Deshalb sagen sie jedem angeraten, nach 60 Jahren Rolling Stones vielleicht nochmal diesen Titel anzuhören und einfach zu hören.
Absolut. Also ich bin jetzt angefixt. Ich beschäftige mich jetzt damit. So soll es sein. Das ist übrigens auch etwas, was den Podcast ausmacht oder generell Gespräche mit Menschen. Und wenn man die dann auch noch verewigen kann heutzutage, eben unter anderem durch einen Podcast und gar nicht unbedingt einen Sender dafür braucht, das wiederum ist ja das Tolle in dieser neuen digitalen Welt, finde ich. Also ich finde zwar manchmal fraglich und bedenklich, dass nun jeder Podcast macht. Das ist für mich auch eine handwerkliche Frage und ganz viele aus meiner Sicht können das nicht. Also abgesehen von Stimmen, die für mich nicht interessant sind in Podcasts, aber auch Themen und die Art und Weise der Denke und so weiter und so fort. Aber ist ja so, das ermöglicht eben diese neue Technik, dass jeder irgendwie alles machen kann, offenbar.
Und damit ist auch sozusagen der tiefenpsychologische Teil dieser Frage erfüllt.
Ich wische mir den Schweiß von der Stirn, weil Sie sehen es ja jetzt nicht oder ihr seht es ja nicht.
Ja, genau. Weil es ist natürlich doch interessant zu bemerken, wenn man so lange mit so viel Wortgewalt im Leben gestanden hat. Was passiert, wenn einem entweder die Worte nicht mehr zur Verfügung stehen oder wenn einem die Worte durch andere Kräfte, elektronische oder auch personal gebundene Kräfte, so im Munde verdreht werden, dass man sich selbst nicht mehr wiedererkennt. Kann man sich dagegen wehren? Gibt es Alternativen zum Wort oder kommen wir dann doch wieder zur Musik zurück?
Also im Munde verdrehen ist ja ganz schlimm. Oder diese Fake-Geschichten. Es wird ja nicht nur verdreht, es wird ja alles mögliche Menschen in den Mund gelegt, was sie nie gesagt haben. Ja, als ich den Thüringer Ministerpräsidenten, den vorherigen Bodo Ramelow, in meinem Podcast hatte, da hatte der gerade so einen Fall, der ihn fürchterlich aufgeregt hat, weil man lässt da Politiker Sachen sagen, die sie nie gesagt haben. Also das ist doch verrückt. Ich meine, für uns als Journalisten ist es ja auch schwierig inzwischen, sich sicher zu sein, hat der das wirklich gesagt, hat der das so gesagt. Also das finde ich eine ganz große Schwierigkeit mit diesen neuen Medien. Und ja, vielleicht ist es dann wieder die Musik. Aber Sie haben es selber vorhin schon gesagt, da gibt es natürlich so wahnsinnig viele Interpretationsmöglichkeiten. Ja, viel mehr als beim gesprochenen Wort. Wobei selbst beim gesprochenen Wort und wenn es nicht verdreht ist, sondern wenn es sogar authentisch ist, kann ja jeder andere Bilder im Kopf entstehen lassen. Und selbst da kann es ja zu extremen Missverständnissen kommen. In meinen Kommunikationstrainings fange ich immer mit dem Satz an, bei Kommunikation ist das Missverständnis normal. Und dann verwickle ich die Leute ins Gespräch und erlebe dann schon dadurch, durch deren Antworten, wes Geistes Kind sie sind. Viele denken nämlich, ich sag mal was und dann wird der andere das schon auch so verstanden haben. Nee, das ist ja selbst beim gesprochenen Wort nicht so. Und jetzt fällt mir gerade eine Anekdote ein. Kurz vor der Wende durfte ich mal einen halben Tag nach West-Berlin fahren und hatte Ulla Meinecke als Gesprächspartnerin. Und wir trafen uns in einem Café am Savini-Platz und ich komme rein, sie sitzt schon da und ich sage, Mensch Ulla, ich bin Knülle. Und dann guckt sie mich an und sagt, du bist doch nicht Knülle. Ich sage, woher weißt du es denn? Ich sage, ich bin Knülle. Und dann sagt sie, du wirkst überhaupt nicht Knülle. Ich sage, naja gut, das mag zwar sein, dass ich das verbergen kann. Nee, sagt sie, Knülle ist bei uns im Westen hier besoffen. Ich sage, bei uns ist es, ich bin kaputt, also ich bin geschafft. Ich könnte jetzt eigentlich mal eine Stunde ins Bett, sowas in der Art. Also schon bei einem solchen Wort, was da für Missverständnisse entstehen können. Sie hatte mich ja zum Glück vor sich und merkte, dass ich nichts mit Alkohol gemeint haben könnte. Aber war schon ein interessanter Gesprächseinstieg. Also insofern, mit Worten kann man ja auch wahnsinnig viele Missverständnisse hervorrufen. Und ja, es ist eine große Gefahr, finde ich, was mit den modernen Geschichten gemacht werden kann. Ich schwöre, alles, was in meinem Podcast Schwarz hören zu hören ist, ist so gesagt worden. Nicht unbedingt in der Dichte, weil ich schneide natürlich die Interviews, dass sie, ja, wie ich immer sage, schön dicht sind. Natürlich ist da auch mal ein Schnärzchen drin und da wird auch mal gelacht und da bleibt auch mal ein drin. Aber wenn es zu viele sind und wenn manches nicht verständlich ist, das schneide ich so, dass es gut zu verstehen ist.
In diesem Gespräch haben wir das Thema Tod nicht herausgeschnitten, aber wir haben es eigentlich auch fast gar nicht erwähnt, weil es Ihnen eigentlich, wie Sie gesagt haben, ich will nicht sagen, nicht von Bedeutung ist, aber für Sie nicht den Stellenwert gehabt hat oder haben wird, wie für viele von Ihren Gesprächspartnern. Gibt es auf der anderen Seite Punkte, die Sie in Ihren Gesprächen mitgenommen haben, wo Sie denken, ah, das kann ich doch akzeptieren, wenn andere Menschen über diese Zeit nach dem Leben anders denken als ich?
Absolut. Also da habe ich diverse Sachen mitgenommen. Und schon das, was ich vorhin angedeutet habe, dass ich schon ein bisschen sensibler und vorsichtiger mit dieser Formulierung bin, die vorhin schon drin war, nach dem Motto, wenn ich das und das nicht mehr machen kann, dann kann es auch Schluss sein. Eine Sensibilisierung hat da stattgefunden. Und es sagen mir immer mal wieder Leute, na Petra, wenn du mal nicht anders denken wirst später. Also weil im Moment ist mir ganz klar, ich will selbstbestimmt sterben. Ich will ab einem gewissen Punkt sagen, weil ich auch selbstbestimmt lebe, weitestgehend, möchte ich auch selber bestimmen, nicht lange leiden zu müssen, zum Beispiel bei einer Krankheit oder sowas. Und selbst da sagen mir Leute, zum Teil ein Arzt, der sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, aber auch viele, viele andere Künstler, Menschen, mit denen ich in dem Podcast gesprochen habe, Petra, wenn du dich da mal nicht täuschst und sich das vielleicht dann doch noch ändert in deinem Leben, also das schon. Naja, und wenn jemand sagt, nach dem Tod gibt's was, dann frage ich nach, was denn? Das können dann die wenigsten beantworten. Jetzt einer der jüngsten Podcasts ist mit Bürger Lars Dietrich. Der ist Anfang 50. Mit dem habe ich natürlich auch, logisch muss ich ja über den Tod sprechen. Und er hat gesagt, naja, ist ja nicht erforscht. Okay, soweit so gut, das wussten wir schon vorher. Sagt er, aber es war ja noch wirklich noch keiner dabei. Das kann keiner sagen. Und der hat das dann sogar so erweitert und hat gesagt, vor meiner Geburt war ich ja auch nicht dabei. Und das ist auch gut so. Man weiß es nicht. Also das, was kommt hinten raus, kann ich mir nicht vorstellen. Das widerspricht meiner atheistischen Weltanschauung. Sollte es anders sein, bräuchten wir Kommunikationswege, um uns dann später darüber austauschen zu können. Können Sie die nicht als Digitalpionier irgendwie jetzt schon mal langsam in die Wege leiten?
Ja, es gibt einige Möglichkeiten dazu. Die werde ich aber in meinem eigenen Podcast erst verraten, wenn so, die Technik soweit vorangetragen ist. Aber warum ich diese Frage gestellt habe, hat doch schon ein bisschen was mit der eigenen Lebensgeschichte zu tun. Ich kenne natürlich die DDR nur aus einer ganz anderen Perspektive als Sie. Aber ich weiß immer, dass in kirchlichen Gemeinschaften es größere Freiräume gab, die nicht immer nur über Tod definiert waren, sondern eigentlich neue Lebensräume eröffnet haben. Das hat mich damals sehr beeindruckt.
Da bin ich keine kompetente Gesprächspartnerin. Ich weiß, dass es das gab, natürlich logisch. Also, aber ich hatte mit Kirche so gut wie nichts zu tun. Die Lebensräume, die ich hatte, das mag auch mit Glück zu tun gehabt zu haben, dass ich dieses Kulturwissenschaftsstudium hatte. Ein sehr open mind, würde man heute sagen, Studium mit ganz tollen Professoren und Leuten. Gerade haben wir 100 Jahre Professor Heise gefeiert, Philosoph, der wäre jetzt dieser Tage 100 geworden. Gab es eine große ausverkaufte Veranstaltung in der Volksbühne, 1000 Plätze. Aber auch in meiner Arbeit im DDR-Rundfunk und auch Fernsehen. Und weil ich auf dem Kulturgebiet gearbeitet habe, war das ein großes Glück, denn wenn ich es kurz zusammenfassen sollte, Auseinandersetzungen für mich in der Zeit des Sozialismus haben ganz viel in der Kultur und Kunst stattgefunden. Dieses berühmte Zwischen den Zeilen und so. Und da war auch viel, viel mehr möglich, als heute oft in diesen Schwarz-Weiß-Betrachtungen und Geschichtsbüchern zu lesen ist. Es macht mich wahnsinnig, wenn mir heute jemand, noch dazu aus dem Westen wahrscheinlich, erzählt, wie es bei uns im Osten war. Das machen Sie zum Glück nicht. Und natürlich hat auch jeder Mensch im Osten die Gesellschaft anders erlebt, ganz klar. Wie gesagt, ich hatte relative Freiräume, konnte mich damit beschäftigen. Die meisten Sendungen waren produziert. Ich habe ganz viele Liedermacher-Sendungen gemacht, sowohl mit deutschen Liedermachern, Ost wie West, aber auch weltweit. Und da wurden schon diese und jene Sachen gesagt, wo ich gedacht habe, na Mensch, mal sehen, was morgen ist, ob ich morgen zum großen Vorsitzenden, haben wir immer gesagt, also zu irgendeinem Chef muss und mich verantworten muss, was ich da gesagt habe, beziehungsweise vielleicht ein Gesprächspartner gesagt hat. Wenngleich ja jeder Sendung wurde ja irgendwie, so nannten wir das, abgezeichnet. Das heißt, ein Chef hat es ja schon gesehen, aber der hat es vielleicht auch durchgehen lassen, was vielleicht ein anderer dann drüberstehend gesagt hätte, na hätten Sie darüber so sprechen müssen. Aber Herr Siegert, das erste Sendeverbot hatte ich nicht im Osten, sondern im Westen beim Sender Freies Berlin. Ich machte eine eigene Sendung. Mir wurde angeboten, Mensch, Sie kennen sich doch gut aus im Osten, machen Sie eine Sendung über den Osten? Ja, gerne. Und da hatte eine Gesprächspartnerin in einer Live-Sendung, es war eine Live-Sendung, 3 Stunden am Abend, etwas gesagt, was dem Hörfunkdirektor nicht gepasst hat. Und da musste ich zum Rapport und musste erklären, warum ich das gesagt habe. Und da habe ich gesagt, also das ist jetzt alles so wie im Osten, außer dass bei uns im Osten klarer erkannt wurde, wer was gesagt hat. Diesen Satz hatte die Gesprächspartnerin gesagt, war ja auch alles aufgezeichnet. Also mitnichten wurde nur alles festgehalten bei uns im Osten, wie ja auch gerne verbreitet wird. Und dann hat er gesagt, dann hätten Sie das verhindern müssen. Ich sage, die Technik würde ich gerne kennenlernen, dass ich vorher schon weiß, was jemand als mein Gesprächspartner in einer Sendung live sagen wird. Dann hätte ich es wenigstens gerade rücken müssen. Ich sage, Moment, also erstens, was ist gerade? Und zweitens, bin ich jetzt hier nicht bei der freien Presse, um freien Radio? Ja, aber so dann doch nicht. So, also war irgendwas was sehr Kritisches, der Übernahme der DDR durch Westdeutschland. Und dann durfte ich 4 Wochen nicht senden. Und ich durfte also 4 Wochen drüber nachdenken, was ich und Gesprächspartner in meinen Sendungen sage.
Aber aus meiner wohl vorbereiteten Kenntnis weiß ich auch, dass ein Kollege von mir Sie aus England zurückgeholt hat, damit Sie wieder in dem Hause arbeiten können.
Ja, das war der Kollege Koti. Zurückgeholt ist ein bisschen übertrieben. Ich wäre sowieso zurückgekommen, weil ich war damals junge Mutter. Mein Sohn war 3 Jahre alt. Das heißt, es war ein Ausflug, um Sprache besser zu lernen, die englische Sprache. Und ich kannte einen BBC-Journalisten, einen Deutschen, der bei uns, bei Jugendradio, Sendungen machte. Und der hatte mir angeboten, wenn du mal besser Englisch lernen willst, komm doch einfach mal für ein paar Monate nach London. Und ein Jahr vorher hatte ich schon die Anfrage, ob ich nicht beim SFB arbeiten wolle. Und da habe ich schnippisch gesagt, geh doch nicht zum Feindsender. Das war im Sommer 1990. Und der Kollege hatte dann gesagt, Frau Schwarz, wenn Sie sich's mal anders überlegen, lassen Sie es mich wissen. Und als ich im Sommer 91 dann nach London ging, September 91, habe ich angerufen und habe gesagt, ich bin dann mal weg, aber ich bin dann auch wieder da. Und dann kriegte ich währenddessen wirklich einen Anruf in London und das war ein großes Glück. Und diese eine Episode, die ich gerade erzählt habe, das war eine Episode von 15 so gut wie täglich sendenden Jahren beim SFB, später RBB, Radio und Fernsehen. Und dem habe ich viel zu verdanken. Das kann man nicht anders sagen.
Also hiermit haben wir noch einen kleinen zweiten Gruß auszurichten an einen noch glücklich Lebenden.
Oh ja.
Und wir enden mit einer ganz besonderen Frage. Und die lautet wie folgt. Frau Schwarz, Sie haben mitbekommen, dass ich mich bemüht habe, einigermaßen vernünftig oder sogar qualifiziert auf dieses Gespräch vorzubereiten. Denken Sie sich eine von jenen Fragen aus, die ich nicht gestellt habe, aber die Sie gerne gehört hätten, weil es Ihnen wichtig gewesen wäre, diese zu beantworten.
Herr Siegert, da gibt's keine. Sie haben alle wichtigen Fragen gestellt.
Dann freuen wir uns jetzt alles das, was in Zukunft noch an unwichtigen Dingen über den Weg laufen wird. Und wir bedanken uns hiermit im Sinne aller, die zukünftig zuhören werden, für dieses wunderbare Gespräch. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zur 150. Sendung in diesem großartigen Format mit dieser großartigen Frau an diesem großartigen Januartag, den wir so gemeinsam trotz der Kälte mit großer Freude verbracht haben.
Und ich, lieber Herr Siegert, danke Ihnen für diese Idee. Ich wäre niemals drauf gekommen, dass ich in meinem eigenen Podcast Gesprächspartnerin bin. Und jetzt mal ganz ehrlich, zu guter Letzt, ich hatte auch ein bisschen Schiss, weil das ist ja nicht normal, dass ich interviewt werde oder ins Gespräch verwickelt werde, sondern normalerweise mache ich das. Es hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön. Schwarz hören. We'll be right back.